Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Und wie immer starten wir ohne großes Blabla in die heutige Folge. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Suzanne Morphew. Der 30. April 1971 war für die Mitglieder der Familie Mormon ein besonderer Tag. Jean Mormon und seine Frau machten ihrer 15-jährigen Tochter Melinda eines der besten Geburtstagsgeschenke überhaupt. Melinda Mormon wurde am selben Tag 15 Jahre alt, an dem ihre Mutter ihre kleine Schwester Suzanne zur Welt brachte. Neben ihrem Geburtstagszwilling Melinda hatte Suzanne auch zwei liebevolle Brüder, Andrew und David, die sich um ihre kleine Schwester kümmerten und sie beschützten. Ihr Vater Jean besaß ein beliebtes Drive-In-Restaurant und die Familie Mormon war eine sehr eng verbundene Familie. Mitte der 1980er Jahre besuchte Suzanne die Alexandria Monroe High School in Alexandria, Indiana, wo ihre Familie lebte. Auf ihren alten Schwarz-Weiß-Fotos von der High School sieht Suzanne mit ihrem blonden Lockenkopf bezaubernd aus. Im 87er Jahrbuch derselben High School ist Suzanne auf Fotos mit dem Deutschclub zu sehen, während ihr Klassenkamerad und Freund Jeffrey mit dem Spanischclub zu sehen ist. Während seiner Zeit an der High School gewann Jeffrey Preise und Medaillen für seine Leistungen im Golfsport. An dieser Highschool gab es einige der talentiertesten Athleten, aber ein junger Mann stach besonders heraus, Barry Morphew. Seit er ein kleiner Junge war, wollte Barry Baseballspieler werden. Er war jedoch nicht nur ein Spitzensportler, er hatte auch gutes Aussehen und Charisma. Ein Bild von Barrys millionenschwerem Lächeln und seinen üppigen blonden Locken ist in einem alten Zeitungsartikel zu sehen. Laut baseballreference.com wurde Barry 1986 von den Toronto Blue Jays in der 42. Runde des MLB Junior Draft ausgewählt. baseballreference.com gibt außerdem an, dass Barry zweiter und dritter Baseman war. In einem Interview mit der Lokalzeitung sagte Barry damals, er sei begeistert, der MLB beizutreten. Ursprünglich hatte er geplant, zunächst das College an der Michigan State zu besuchen. Er sagte selbst, er hoffe immer noch, dass er eines Tages die Michigan State besuchen könnte. Es kam, wie es kommen musste, wie in einer typischen Highschool-Romanze, zog Barry auch das beliebteste Mädchen der Schule an, Suzanne Mormon. Die beiden waren das klassische Bild der typisch verliebten Teenager. Sie waren vernarrt ineinander und gaben sich gegenseitig 1994 das Ja-Wort. Barry spielte nicht lange in der Major League Baseball und nachdem er den Profisport verlassen hatte, begann er als Landschaftsgärtner zu arbeiten. Suzanne half, ihre und Barrys wachsende Familie zu unterstützen, indem sie Lehrerin wurde. So sehr Suzanne die Arbeit als Lehrerin auch liebte, so sehr liebte sie es zu Hause bei ihren und Barrys Kindern, den Töchtern Mallory und Macy, zu bleiben. Unglücklicherweise erhielt Suzanne im Alter von 20 Jahren die niederschmetternde Diagnose Lymphom. Sie und Barry waren damals noch nicht verheiratet, doch er blieb die ganze Zeit über an ihrer Seite. Suzannes Familie begann in Barry mehr als nur Suzannes Freund zu sehen. Er war ihr Held und Schutzengel und sie alle begannen, sich in ihn zu verlieben. In Suzannes Familie und Freundeskreis war es allgemein bekannt, dass Barry der dominante Part ihrer Beziehung war. Melinda, Suzannes Schwester, erinnert sich an ihre Schwester als eine sehr passive Person mit einer sanften Seele. Barry hatte eine Art, durch Einschüchterung und Gewalt zu bekommen, was er wollte. Er wusste immer das Richtige zu sagen, indem er seine gerissene, charmante Persönlichkeit einsetzte. Barrys Landschaftsgärtnerei war sehr lukrativ und er liebte, was er tat. Er war ein echter Naturbursche. Seine Lieblingsbeschäftigung war das Jagen und Fangen von Tieren. Es gab eine Sache, die Barry mehr schätzte als die Zeit, die er in der Natur verbrachte, und sogar mehr als seine Frau und seine Töchter: Gott. Er war ein sehr religiöser Mensch. Gott stand im Haushalt der Morpheus über allem. Als Barrys und Susannes älteste Tochter Indiana verließ, um in Colorado zu studieren, beschloss das Paar, mit ihr umzuziehen. Dank Barrys Erfolg im Landschaftsbau konnte er mit seiner Familie in ein prächtiges Herrenhaus in den Bergen ziehen. Kurz nach dem Umzug in ihr millionenschweres Haus in Salida, Colorado im Jahr 2018 kehrte Susannes Krebserkrankung zurück, die sie erneut erfolgreich bekämpfte. Am Sonntag, dem 10. Mai 2020, dem Muttertag, waren Susannes und Barrys Töchter auf dem Heimweg von einem Campingausflug in Iowa. Barry hatte an diesem Morgen sein Haus verlassen, um zu einer Baustelle zu fahren, die 150 Meilen von seinem Wohnort entfernt war. Da Muttertag war, schrieben Mallory und Macy den ganzen Vormittag lang SMS und riefen ihre Mutter an, um ihr einen schönen Tag zu wünschen. Die Mädchen machten sich große Sorgen, als einige Zeit verstrichen war und sie immer noch nichts von ihrer Mutter gehört hatten, was völlig untypisch für Susanne war. Susanne war eine aufmerksame, liebevolle Mutter, die es nie versäumt hätte, die Wünsche ihrer Töchter zum Muttertag entgegenzunehmen. Mallory rief ihren Vater aufgeregt an und erzählte ihm, dass sie ihre Mutter den ganzen Morgen nicht erreichen konnten. Nachdem er selbst erfolglos versucht hat, Susanne zu erreichen, wendet sich Barry an eine Nachbarin, die nach Susanne sehen will. Barry bittet die Nachbarin außerdem, falls Susanne nicht da sei, nachzusehen, ob ihr Fahrrad noch da ist. Susanne hatte erst vor kurzem mit dem Mountainbiken begonnen und es kam die Sorge auf, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen sein könnte, während sie mit dem Fahrrad unterwegs war. Sie könnte irgendwo da draußen verletzt sein. Doch auch die Nachbarin hatte kein Glück. Susanne war verschwunden. Die Nachbarin der Morpheus wählte den Notruf und die Polizei traf bald darauf ein. Die Polizei begann sofort mit der Suche nach der vermissten Mutter. Kaum hat die Suche begonnen, wird Susannes Fahrrad in der Nähe ihres Hauses an einer Klippe gefunden. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei kehrt Barry sehr aufgebracht nach Hause zurück und es wird noch schlimmer, als die Polizei ihm mitteilt, wo sie Susannes Fahrrad gefunden haben. Glücklicherweise hat die Bodycam das Gespräch zwischen Barry und dem Beamten aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Barry den Beamten fragt, ob der Fundort des Fahrrads wie ein Unfallort aussieht. Die Beamten verneinen dies, sie glauben nicht, dass es sich um einen Unfall handelt, weil das Fahrrad nicht beschädigt war. Barry fragte sich, ob Susanne vielleicht von einem Berglöwen angegriffen worden war. All das wurde auf der Bodycam des Beamten aufgezeichnet. So seltsam das auch klingen mag, es ist nicht selten, dass sich Berglöwen in dieser Gegend Menschen nähern. In Chaffee County, demselben Bezirk, in dem Susanne verschwunden ist, ist ein Berglöwe in das Haus einer Mutter mit ihren beiden kleinen Kindern eingedrungen. Der Berglöwe tötete schließlich ihren Familienhund, bevor die Polizei eintraf. Die Wildkatze schien unterernährt zu sein und folgte einem der Hunde der Familie durch die Hundeklappe. Der Unterschied zwischen dem Angriff des Berglöwen auf den Hund und der Klippe, an der die Ermittler Susannes Fahrrad fanden, waren die Blutspuren bzw. das Fehlen derselben. Wenn ein Berglöwe Susanne von ihrem Fahrrad gezerrt hätte, würde man erwarten, dass es viel Blut und zerrissene Kleidung gab. Außerdem wäre das Fahrrad beschädigt, der Lack wäre abgeplatzt und vielleicht wäre sogar ein Reifen geplatzt, aber nichts von alledem war zu sehen. Alles, was die Ermittler hatten, war Susannes Fahrrad in tadellosem Zustand, das aussah, als hätte es jemand absichtlich dort bei der Klippe bereitgestellt. Zusammen mit Susanne fehlte auch ihr Handy, aber in ihrem Fahrzeug befand sich ihre Brieftasche, in der die Ermittler Bargeld, ihre Kreditkarten und ihren Ausweis fanden. Vor allem aber entdeckten die Ermittler in der Brieftasche eine Terminkarte für eine Krebsbehandlung, die für eine Woche später geplant war. Auch wenn diese Terminkarte wie ein unbedeutendes Beweisstück erscheinen mag, so beweist sie doch, dass Suzanne Pläne für die Zukunft schmiedete. Wohin sie auch ging, es geschah mit großer Wahrscheinlichkeit nicht aus eigenem Antrieb. Sie wollte zurückkommen. Eine Woche nach Suzannes Verschwinden gab der leidende Barry eine öffentliche Erklärung ab. Er drehte eine Videobotschaft, in der er Suzanne mitteilte, dass ihre Töchter und er sie liebten und vermissten. Barry setzte außerdem auch eine großzügige Belohnung von 200.000 US-Dollar aus. Eine so hohe Summe ist eine brillante Idee, weil jemand eher bereit ist, einen Freund oder einen geliebten Menschen für 200.000 Dollar zu opfern, was eine lebensverändernde Summe sein kann. Ein weiterer Grund, wieso jemand so viel Geld anbieten könnte, ist, dass er weiß, dass er es nie auszahlen muss, weil er selbst genau weiß, dass Suzanne niemals gefunden werden wird. Im September gab es immer noch keine Neuigkeiten über Suzannes Verschwinden und ihr Bruder konnte es nicht ertragen, dass niemand wusste, wo seine Schwester war, also organisierte er einen umfangreichen Suchtrupp. In einer Folge von Dateline mit dem Titel «Echoes in the Canyons» erinnert sich Troy Skinner, ein guter Freund der Familie Morphew, daran, wie er den verzweifelten Barry nach dem Verschwinden sah. Troy erklärte, dass Barry ein Häufelchen Elend war und nicht in seinem und Suzannes Bett schlief. Vielleicht ging es Barry so schlecht, dass er deshalb sich nicht an den zahlreichen Suchaktionen der Gemeinde nach seiner Frau beteiligte. Zweifellos fiel allen auf, sowohl der Öffentlichkeit wie auch der Familie und den Freunden, dass Barry sich zu keinem Zeitpunkt an den Suchaktionen beteiligte. Suzannes Familie, die Barry einst vergöttert hatte, begann, ihm gegenüber skeptisch zu werden. David Mormon, einer von Suzannes Brüdern, sagte gegenüber einem TV-Sender, «Mein Verdacht, dass er ihr etwas angetan haben könnte, wuchs schnell, vor allem weil ich die Persönlichkeit meines Schwagers kannte.» Im Mai 2021 gaben die Behörden bekannt, dass Barry Morphew verhaftet und des Mordes an seiner Frau Suzanne Morphew angeklagt wurde. Miles, der Freund von Suzannes und Barrys Tochter Macy Morphew, wurde nach Suzannes Verschwinden von der Polizei befragt. Er vertraute den Ermittlern an, dass Suzanne und Barry sehr wohl ihre Probleme hatten. Macy hatte ihm erzählt, dass ihre Eltern schon einmal über eine Trennung gesprochen hatten. Barrys Kumpel Troy hatte eine ganz andere Sicht auf das Paar. Er sagte in einem Interview mit dem lokalen Nachrichtendienst, dass die Morphews die perfekte Familie seien. Hier eine kleine Randbemerkung von mir: Die perfekte Familie gibt es nicht. Es überrascht also nicht, wenn ich euch jetzt sage, dass Troy die Familie nur zweimal besucht hat, seit er nach Colorado gezogen war. Daher hat er mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht mitbekommen, was sich hinter den Kulissen und hinter verschlossenen Türen abspielte. Wahrscheinlich haben die Morphews ihrem guten Freund Troy eine Charade vorgespielt, um ihn glauben zu lassen, dass sie eine glückliche, perfekte Familie sind. Barry bekannte sich nicht schuldig und beteuerte weiterhin seine Unschuld, während er auf Kaution freikam. Eine SMS, die Suzanne an Barry schickte, lautete, Zitat, «Ich bin fertig, es ist mir völlig egal, was du treibst und das schon seit Jahren», Zitat Ende. Es schien auch, dass Textnachrichten, die Suzanne an Barry schickte und die zeigten, dass sie die ersten Schritte im Scheidungsprozess unternommen hatte, von seinem Telefon gelöscht worden waren. Suzanne beendete eine ihrer letzten Textnachrichten an Barry mit den Worten, Zitat, «Lass uns das einfach zivilisiert regeln», Zitat Ende. Ihre Freunde und Familienangehörigen nahmen diese Nachricht als Zeichen dafür, dass Suzanne bereit war, ihre Ehe mit Barry zu beenden. Zwei Tage vor ihrem Verschwinden schrieb Suzanne ihrer Schwester eine SMS und erzählte ihr, dass Barry sie körperlich und seelisch missbraucht habe. Außerdem zeigten die Daten von Barrys Handy, dass er oder zumindest sein Handy sich am 9. Mai 2020 in der Nacht vor dem Muttertag auf seinem riesigen Grundstück hin und her und auf und ab bewegte. Barry schwört, dass er Suzanne nie etwas angetan hat und hat eine vernünftige Antwort, als die Ermittler ihn nach seinen verdächtigen Handyaktivitäten fragten. Seine Erklärung war einfach. Er entdeckte laut eigener Aussage in jener Nacht Streifenhörnchen, die in seinem Garten immer wieder ein Problem darstellten, und deshalb fing er an, diese in jener Nacht zu jagen. Laut der Sendung Dateline schien es jedoch nach Gesprächen mit anderen Nachbarn kein Streifenhörnchenproblem in ihrer Nachbarschaft zu geben. Die Theorie der Staatsanwaltschaft ist eine ganz andere. Diese glaubte, dass die Handypings auf einen unfassbar schlimmen Angriff hindeuteten, und zwar soll Barry Suzanne verfolgt haben über das ganze Grundstück, nachdem er sie mit einem Betäubungsgewehr getroffen hatte. Diese Theorie entstand unter anderem dadurch, als die Ermittler eine Plastiknadelkappe unter dem Trockner im Haus der Morpheus fanden. Was hatte diese dort zu suchen? Eine andere Meinung der Staatsanwaltschaft war, dass Barry nach Hause kam, die Plastikhülle von der Spritze entfernte, sie in den Pfeil steckte und ihn mit einer starken und gefährlichen Chemikalie befüllte. Barry hat keine Ahnung, wie die Plastikkappe unter den Wäschetrockner gekommen ist, aber er ist ein Experte im Schießen mit Betäubungspistolen. Er kennt sich mit Betäubungspistolen aus, weil er mit diesen starken Chemikalien illegal auf Rehe geschossen hat, um sie bewusstlos zu machen und ihnen das Geweih abzunehmen, um es illegal zu verkaufen. Barry ist ein richtig toller Mensch. Auch die Tür zum Schlafzimmer von Barry und Suzanne wurde erheblich beschädigt und in der Nähe des Bettes wurde eine nicht verbrauchte 22er Hülse gefunden. Bevor Barry und Suzanne dort einzogen, war die Tür nach Angaben der ehemaligen Bewohner des Morpheus-Hauses in einwandfreiem Zustand. Barry sagte den Ermittlern, er wisse nicht, was mit dem Türrahmen passiert sei. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schaden an der Tür während einer gewaltsamen Jagd um das Haus entstand, als Barry versuchte, Suzanne mit einer Betäubungspistole zu überwältigen. In den frühen Morgenstunden des 10. Mai 2020 schaltete Barry sein Handy 8 Stunden lang immer wieder in den Flugmodus. Zwischen 3 und 4 Uhr morgens an diesem Tag ergab die Computerdiagnose von Barrys Auto, dass sich die Türen seines Fahrzeugs ständig öffneten und wieder schlossen. Barry sagte den Ermittlern, die das Verschwinden seiner Frau untersuchten, dass er am 9. Mai um 20 Uhr zu Bett gegangen sei. Der Computer seines Lastwagens zeigte jedoch an, dass jemand um ca. 21.30 Uhr rückwärts in die Einfahrt der Morpheus gefahren war. Mysteriöserweise besuchte Barry am 10. Mai auf dem Weg zur Arbeit mehrere Müllcontainer. In einer Reihe von Tweets listete eine lokale Reporterin alle Orte auf, an denen Barry an diesem Tag anhielt, um den Müll abzuladen. In ihrem ersten Tweet schrieb die Reporterin, dass Barry 2 Minuten lang an einer Stelle in Broomfield, Colorado anhielt. Als die Ermittler den Ort in Google Maps eingaben, zeigte dieser eine Bushaltestelle. Der zweite Ort, an dem Barry an diesem Tag Müll wegwarf, lag hinter dem Holiday Inn, in dem er wohnte, während er 150 Meilen von zu Hause entfernt an einem Landschaftsbauprojekt arbeitete. Nachdem er eingecheckt hat, verlässt Barry das Hotel und fährt um seine Baustelle herum, hält aber nicht an. Er fährt hinaus zu einem McDonald's in Broomfield. Die Reporterin twitterte, dass Barry auf dem Überwachungsvideo zu sehen ist, wie er hinter dem Broomfield McDonald's den Müll mit beiden Händen herunterdrückt. Anschließend fuhr Barry zu einem Men's Warehouse, wo er 40 Minuten lang Müll wegwarf. Den Daten seines Trucks zufolge öffneten und schlossen sich seine Türen während dieser 40 Minuten mehrmals. Das Men's Warehouse befindet sich ebenfalls in der Stadt Broomfield. Die fünfte und letzte Müllfahrt wurde von der Videoüberwachung aufgezeichnet und befindet sich nun in den Händen des FBIs. Barry hat zugegeben, Betäubungsmittel weggeworfen zu haben. Die Beruhigungsmittel sind die einzigen Gegenstände, die Barry jemals zugegeben hat, weggeworfen zu haben. Die Staatsanwaltschaft behauptet auch, dass Barry Kratzer an seinen Armen hatte, von denen die Ermittler annahmen, dass sie von einem Kampf mit Suzanne stammten, als sie um ihr Leben kämpfte. Diese Kratzer wurden 3 Tage nach Suzannes Verschwinden auf Fotos festgehalten. Die New York Post schrieb, dass Jeff, ein Mitarbeiter von Barry, am 10. Mai auf Barrys Veranlassung hin zum Holiday Inn in Broomfield gerufen wurde. Als Jeff in Barrys Hotelzimmer ankam, behauptete er, das Zimmer habe überwältigend nach Chlor gerochen und der Boden sei mit Handtüchern übersät gewesen. Die Angestellten des Holiday Inns sagten, dass sie kein Chlor zur Reinigung der Zimmer im Hotel verwenden. Etwa eine Woche nach Suzannes Verschwinden fanden die Ermittler einen Kugelschreiber im Hauptschlafzimmerschrank. Auf den ersten Blick sah er aus wie ein gewöhnlicher Tintenschreiber. Er war etwas ausgefallener als die meisten Stifte, aber Barry war ein schicker Typ und so war es nicht verwunderlich, dass er einen schicken Stift bei sich hatte, um Verträge zu unterschreiben und so weiter. Dieser Kugelschreiber war jedoch nicht einfach irgendein Kugelschreiber. Dieses kleine Ding würde am Ende ein ganzes neues Fass aufmachen, das ein verstecktes Motiv hinter Suzannes Verschwinden enthüllen könnte. Suzanne kaufte diesen Stift, einen sprachgesteuerten Spionagestift, mit dem sie geheime Gespräche zwischen Barry und einer Geliebten aufzeichnen konnte. Dieser kleine, unscheinbare Stift gab jedoch schlussendlich nicht Barrys Geheimnis frei, sondern Suzannes. Die Aufnahmen gaben preis, dass Suzanne sich mit Jeffrey traf, ihrem damaligen Klassenkameraden aus ihrer Kindheit, und sie Barry mit diesem betrug. Jeff ist der Jeff aus dem Spanischclub in der Highschool, von dem ich euch ganz am Anfang erzählt habe. Das ungleiche Liebespaar fand über Facebook wieder zueinander. 20 Jahre nachdem sich die beiden das letzte Mal gesehen hatten, meldete sich Suzanne bei Jeff mit einer Nachricht, die startete mit «Hallo Fremder». Jeff war mittlerweile selbst verheiratet, hatte 6 Kinder und lebte in Michigan. Als Suzanne vermisst wurde, meldete sich Jeff nie bei den Behörden, um ihnen zu sagen, dass sie beide eine Affäre hatten. Die Polizei musste lange suchen und viel Zeit und Geld aufwenden, um ihn ausfindig zu machen, wodurch wertvolle Zeit verloren ging, die die Ermittler mit der Suche nach Suzanne hätten verbringen können. Auf die Frage der Ermittler, warum er sich nicht sofort nach Suzannes Verschwinden gemeldet hatte, sagte Jeff, er wolle ihre Würde wahren. Er hatte Angst, ihr Andenken zu beschmutzen, wenn die Leute herausfinden würden, dass sie ihrem Mann untreu war. Es war jedoch klar, dass es Jeff mehr darum ging, sein Image als treuer Familienvater zu verteidigen, als Suzanne vor Klatsch und Tratsch zu beschützen. So verdächtig es auch war, dass Jeff sich nach Suzannes Verschwinden nicht meldete und der Polizei nicht sagte, wer er war, so kooperativ war er doch mit der Polizei, nachdem er die Sache aufgeklärt hatte. Er gab eine DNA-Probe von sich und gab der Polizei ein hieb- und stichfestes Alibi. Seine an Suzanne gesendeten Textnachrichten bestätigten, dass er zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in seinem Haus in Michigan war. Jeff und Suzanne hatten seit 2 Jahren eine Affäre. Die beiden schickten sich während ihrer gesamten Beziehung eindeutige Fotos hin und her. Textnachrichten zeigten auch, dass das Paar darüber sprach, gemeinsam nach Ecuador zu fliehen. Die beiden trafen sich zu heimlichen Verabredungen in den gesamten Vereinigten Staaten, zum Beispiel in New Orleans, Indiana, Florida, Michigan und Texas. Am Tag ihres Verschwindens tauschte Suzanne 59 Nachrichten mit Jeff aus. Dazu gehört auch ein Bild von Suzanne, das sie beim Sonnenbaden und Lächeln zeigte, was ihre Unterhaltung schnell in eine andere Richtung lenkte. Jeff und Suzanne vereinbarten, ihre Unterhaltung von SMS auf WhatsApp umzustellen. Zur gleichen Zeit erhält Suzanne eine SMS von Barry, dass er auf dem Weg zurück zum Haus sei. Danach hat nie wieder irgendjemand etwas von Suzanne gehört oder gesehen. Was geschah, als Barry an diesem Frühlingstag nach Hause kam? War Suzanne so sehr in ihr Gespräch mit Jeff auf WhatsApp vertieft, dass sie Barrys SMS, dass er auf dem Rückweg sei, übersehen hat? Hat er sie dabei erwischt, wie sie etwas tat, was eine freundliche, hingebungsvolle, christliche Ehefrau nicht wagen würde? Man kann sich nur vorstellen, was als nächstes geschah, denn als Barry an diesem Tag nach Hause kommt, hüpfen seine Handypings wie ein Ping-Pong-Ball durchs ganze Haus. Fast so, als würde er jemanden in seinem Haus jagen oder auf Streifenhörnchen schießen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Barry von der Beziehung zwischen Suzanne und Jeff wusste. Und wenn die Behörden nicht beweisen können, dass er davon wusste, dann können sie auch nicht beweisen, dass er seine Frau deswegen getötet hat. Barrys Verteidiger sagen, er habe nichts von der Affäre gewusst und daher auch kein Motiv gehabt, seine Frau zu ermorden. Für jedes Argument der Staatsanwaltschaft hat die Verteidigung ein Gegenargument. Ein von der Verteidigung beauftragter Experte sagte, dass abgesehen davon, dass die Handypings nichts mit Suzannes Verschwinden zu tun hatten, dass diese Handytests außerdem sowieso nicht vertrauenswürdig seien. Der zerbrochene Türrahmen? Das beweist nur, dass jemand die Tür irgendwann irgendwie aufgebrochen hat, nicht aber unbedingt Barry und nicht unbedingt am 9. Mai. Barrys verdächtige Besuche bei verschiedenen Mülldeponien waren ebenfalls erklärbar. Er arbeitete im Garten- und Landschaftsbau und bei dieser Arbeit fällt eine Menge Müll an. Als Barrys Mitarbeiter Jeff, ein anderer Jeff als die Affäre natürlich, als dieser Barry im Holiday Inn besuchte, muss er wohl das Schild des Pools übersehen haben, denn selbiger Pool befand sich direkt unter Barrys Zimmer. Das Personal des Holiday Inns befüllte den Pool mit reichlich Chlor, dessen Gestank an den Wänden hoch in die darüber liegenden Hotelzimmer gekrochen sein soll. Und was die Handytücher angeht, es ist leicht anzunehmen, dass Barry im Hallenbad schwimmen ging, um sich zu entspannen. Er hatte einen anstrengenden Tag hinter sich und war viel auf Streifenhörnchenjagd. Ein kleiner Lichtblick am Ende des Tunnels gab es dann jedoch doch noch für Suzannes Familie und Freunde. Es gibt eine DNA-Spur in diesem Fall. Die im Handschuhfach von Suzanne Morphews Auto gefundene DNA stammt jedoch interessanterweise weder von ihr noch von ihrem Mann Barry. Diese gefundene DNA steht im Zusammenhang mit 3 ungelösten Fällen von körperlichen Übergriffen in 3 verschiedenen Städten und 2 verschiedenen Staaten. Die 3 früheren Übergriffe ereigneten sich in Phoenix, Arizona, Tampa, Arizona und Chicago, Illinois. Im Frühjahr 2022 ließ die Staatsanwaltschaft, die Barry wegen Mordes ersten Grades an Suzanne verfolgte, alle Anklagen fallen. Die Staatsanwaltschaft bat den Richter, die Anklage vorurteilsfrei fallen zu lassen, was der Richter auch tat. Wenn die Staatsanwaltschaft entscheidet, dass sie genügend Beweise hat, um Barry in Zukunft des Mordes an Suzanne anzuklagen, kann sie das tun. Wie in einem Artikel im April 2022 dargelegt, hat die Staatsanwaltschaft 2 verschiedene Gründe für diesen Umbruch. Die Behörden haben bekannt gegeben, dass sie die Suche nach Suzanne bis in ein abgelegenes Berggebiet in der Nähe des Wohnsitzes von Barry und Suzanne Morphew verfolgt haben. Die Ermittler und Staatsanwälte werden gegenüber Denver 7ABC mit den Worten zitiert: Wir glauben, dass wir kurz davor sind, ihre Leiche zu finden. In diesem Zeitraum wehte ein Schneesturm durch die Gegend und ließ das Gebiet unter mehreren Metern Schnee begraben. Leider gehen die Ermittler davon aus, dass Suzannes Leiche unter dem neu gefallenen Schnee begraben ist und es mehrere Wochen dauern wird, sie auszugraben. Bis dato habe ich leider zu diesem Aspekt kein Update. Die Verteidigerin von Barry glaubt, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen ihren Mandanten eingestellt hat, weil sie wusste, dass sie verlieren würden. Es gibt nicht den geringsten Beweis, der Barry mit Suzannes Verschwinden in Verbindung bringt. Die zwei Töchter, die im Übrigen immer hinter Barry gestanden sind, sind etwas beruhigter, weil die Anklage gegen ihren Vater fallen gelassen wurde, aber sie sind immer noch sehr besorgt um ihre Mutter. Der Sheriff von Chaffee County sagte, man sei weiterhin wild entschlossen, diesen Fall zu lösen und Barry Morphew strafrechtlich zu verfolgen. In einem Auftritt bei Good Morning America im Mai 2022 saß Barry Morphew zwischen seinen Töchtern Mallory und Macy. Die Mädchen brachten ihr Vertrauen ihren Vater zum Ausdruck und erklärten, dass sie von der Staatsanwaltschaft bisher enttäuscht waren und hoffen, dass sie sich für die Suche nach ihrer Mutter jetzt einsetzen wird. Das Verschwinden von Suzanne Morphew war von Anfang an ein Fall voller Wendungen. Was zunächst aussah wie eine Vermisstenermittlung im Fall einer liebevollen, treuen Ehefrau und Mutter, die ein von vielen bewundertes Leben führte, entwickelte sich zu einer Mordermittlung im Fall einer geliebten, aber missverstandenen Ehefrau und Mutter, die bewies, dass nichts so ist, wie es scheint. Das war die Geschichte von Suzanne Morphew. Ich hatte diese Folge eigentlich anders geplant. Eigentlich wollte ich euch diese Folge präsentieren, eine Woche bevor ich dann live über den Prozess von Barry berichten würde. Das Blatt hat sich aber im Moment natürlich geändert und somit bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten, was noch kommen wird. Ich weiß nicht genau, was ich über diesen Fall denken soll. Barry ist für mich sehr, sehr suspekt. Es spricht vieles gegen ihn, auch wenn es nur Indizien sind. Wiederum fragt man sich aber natürlich dann, was hat es mit dieser DNA in Suzannes Morphews Auto zu tun? Diese DNA-Probe steht in Verbindung mit drei anderen Fällen. Zwar sind es keine Mordfälle oder Vermisstenmeldungen, es sind Übergriffe gegenüber Frauen. Trotzdem, wer war das und was machte diese Person in Suzannes Auto? Da wiederum frage ich mich aber auch, kann es vielleicht einfach sein, dass Suzanne mal irgendjemand mitgenommen hat? Suzanne schien, abgesehen von ihren Fehlern, die sie gemacht hat, wirklich eine sehr liebenswerte und liebevolle Person gewesen zu sein. Sie hat sich immer um andere gesorgt. Hat sie vielleicht irgendjemand mal mitgenommen mit dem Auto und so kam die DNA in ihr Auto? Ich habe keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein, dass Barry absolut wirklich nichts mit ihrem Verschwinden zu tun hat und die ganzen komischen Indizien und Zufälle wirklich einfach nichts anderes sind als Zufälle. Dass die Staatsanwaltschaft die Anklage für den Moment fallen gelassen hat, finde ich einen großen Schritt. Es zeigt, dass es so eigentlich laufen sollte, auch wenn Barry mir sehr, sehr unsympathisch ist und ich schon beim ersten Facebook-Video von ihm gedacht habe, Trotzdem, es soll nicht die Person ins Gefängnis kommen, die unschuldig ist. Wir wollen ja schlussendlich alle das Gleiche, und zwar, dass die Person gefasst wird, die diese Tat wirklich getan hat. Ich persönlich denke nicht, dass Suzanne noch am Leben ist. Was mich jedoch gleich wieder zu diesem Berglöwen-Thema bringt. Wir kennen diese Thematik ja schon aus dem Fall von dem kleinen Jared. Und auch hier im Fall von Suzanne finde ich diese Theorie einfach absolut grotesk. Es ist spannend, dass diese Theorie von Barry kam und nicht von der Polizei. Und es ist auch nicht so, dass er diese Theorie einfach mal so am Anfang erzählt hat und danach sich gedacht hat, ja, nein, vielleicht habe ich mich geirrt. Nee, er ist lange mit dieser Theorie hausieren gegangen, auch online und auch in der Öffentlichkeit. Da fragt man sich schon ein bisschen, wenn doch deine Frau vermisst wird, wieso versteifst du dich so dermaßen auf diese Berglöwentheorie? Es gibt noch Millionen andere Gründe, wieso diese Frau verschwunden sein könnte. Aber gut. Wie immer, ich habe keine Ahnung, was ich denken soll und ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Ich freue mich jedenfalls auf eure Theorien in den Kommentaren auf Instagram, Facebook oder YouTube. Suzannes Fall ist relativ kompliziert und komplex. Entsprechend war es nicht ganz einfach, diese Folge aufs Papier zu bringen. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen und es war nicht zu sehr wirrwarr in dieser Folge. Und wie immer wünsche ich euch eine gute Zeit. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und denkt immer daran, bleib sicher, bleib achtsam und schau nicht weg.